easy stage will solve my pain, and you'll be another ghost that never knew how much I thought about. Thought about. But I still got Schadenfreude.
Sind wir die vernünftigste Alternative? Radio frei.
Guten Tag und herzlich willkommen zur Sendung Das Raumfahrtjournal. Mein Name ist Detlef Höhner und das sind die Themen für die folgende Stunde. 6,5 Tage lang richtete das ballongetragene Sonnenobservatorium Sunrise 3 im Juli 2024 seinen Blick fest auf die Sonne. Was dabei an Forschungsergebnissen herausgekommen ist, das frage ich Andreas Lack vom Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung in Göttingen. Ein weiteres Thema ist, ein internationales Forschungsteam hat einen dritten Planeten abgebildet, der den Stern Beta Pictoris umkreist. Darüber rede ich mit Dr. Markus Nielbock vom Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg. Wir werfen natürlich einen Blick auf die Aktivitäten um und auf der internationalen Raumstation, wo es eine Ablösung gegeben hat und wo nun wieder 7 Menschen ihren Dienst tun, das ganze Bauwerk am Leben zu erhalten und natürlich im großen Stil Forschung zu betreiben. Wir wenden uns auch den Aktivitäten um und auf der chinesischen Raumstation Tiangong zu, wo 3 Chinesen zurzeit ihre Arbeiten verrichten. Darüber bin ich im Gespräch mit Herrn Fellenberg von den Essener Raumfahrtinformationen. Den Abschluss bildet immer das astronautische Tagebuch. Und diesmal ist es der Monat Juni 2026. Darin informieren wir über alle Raumfahrtmissionen, die in diesem Zeitraum stattgefunden haben. Ich bitte nun die Hörerinnen und Hörer, sich zurückzulehnen, zu entspannen, denn unsere Reise ins All beginnt. Sunrise 3 Mission ermöglichte einen völlig neuen Blick auf die Sonne. 6,5 Tage lang richtete das ballongetragene Sonnenobservatorium Sunrise 3 im Juli 2024 seinen Blick auf unser Zentralgestirn, die Sonne. Beim Stratosphärenflug vom nördlichsten Zipfel Schwedens bis in die kanadischen Nordwestterritorien entstand ein mehr als 200 Terabyte großer Datensatz. Diese Messdaten sind einzigartig. Sie ermöglichen bisher unerreichte, detaillierte Einblicke in eine etwa 2000 Kilometer dicke Schicht der Sonne und können deren enorme Dynamik über mehrere Stunden ununterbrochen verfolgen. Am Telefon begrüße ich hierzu Sunrise 3 Projektmanager Dr. Andreas Lack. Schönen guten Tag, Dr. Lack.
Guten Tag.
Sunrise 3, der Name sagt es ja schon, es ist der dritte Ballonflug. Und ich hoffe, die Vorgänger waren auch erfolgreich. Ich kann mich erinnern, dass ich bei der ersten Mission auch schon ein Interview geführt habe. Ich weiß aber nicht mehr mit wem.
Ja, also, das war bestimmt unser Principal Investigator, Sami Solanki, unser Direktor hier in der Sondenabteilung. Und ja, wie gesagt, es ist der dritte Flug von Sunrise, der dritte erfolgreiche Flug. Der erste war 2009 und der zweite 2013. Und wir haben uns im Jahr 2016 entschieden, ein drittes Mal Sunrise zu starten, weil wir von dem Konzept überzeugt waren und wir einfach gemerkt haben, mit einem Teleskop in der Stratosphäre, mit einem Sonnenteleskop in der Stratosphäre, gelingen uns Aufnahmen und Daten, die wir vom Boden nicht bekommen können.
Nun, es gibt Teleskope auf der Erde, erdgebundene, und es gibt auch Geräte im Weltraum. Ich denke an die NASA-Sonde Parker Solar Probe und die ESA hat ja auch ein entsprechendes Observatorium in Richtung Sonne geschickt, was dort vor Ort forscht. Und natürlich gibt es ja auch aus der Erdumlaufbahn einige Sonnensatelliten. Was ist jetzt das Besondere bei Ihnen?
Ja, das Besondere bei Sunrise ist, dass wir letztlich die Vorteile von Beobachtungen im Weltraum mit den Vorteilen von Beobachtungen von erdgebundenen Teleskopen kombinieren können. Im Weltraum, ja, da sind einige Sonnenteleskope, aber die sind alle deutlich kleiner als das, was wir am Boden haben, einfach weil es sehr teuer ist, große Teleskope in den Weltraum zu bringen. Am Boden können Teleskope natürlich beliebig groß werden, beliebig groß. Das gibt Einschränkungen, wie groß man wirklich ein Sonnenteleskop bauen kann. Die sind hauptsächlich dadurch gegeben, dass wir große Luftunruhen haben. Wir müssen ja, wenn wir vom Boden aus beobachten, durch die Atmosphäre hindurchschauen, durch die Erdatmosphäre hindurchschauen. Und jeder kennt das Phänomen, wenn die Sonne scheint, dann wird die Luft unruhig. Wenn man an einem heißen Tag, wie es jetzt momentan ist, kann man das sehr gut beobachten. Wenn man Autodächer, Straßen sieht, dann sieht man sehr deutlich, wie die Luft flimmert. Und das ist das Hauptproblem von Beobachtungen vom Erdboden aus. Wenn wir jetzt mit unser Teleskop an einen Stratosphärenballon hängen, so wie Sunrise 3, dann umgehen wir diese Probleme mit diesen atmosphärischen Turbulenzen, die das Bild eben verschlechtern. Wir sind in einer Höhe von 35 Kilometern letztlich frei von all diesen Fluktuationen durch die Erdatmosphäre und können wirklich ein absolut scharfes Bild der Sonne aufnehmen und das noch mit einem Teleskop, das eine Größe hat, einen Spiegeldurchmesser hat, der eben auch diese hohe Auflösung erreichen kann. Und deswegen ist dieser Standort Stratosphäre für ein Sonnenteleskop so hervorragend geeignet.
Der Spiegeldurchmesser bewegt sich, glaube ich, wohl bei einem Meter.
Genau. Der Spiegeldurchmesser ist genau ein Meter und das erlaubt uns, Strukturen auf der Sonne von etwa 50, 60 Kilometer aufzulösen. Ein doppelt so großer Spiegel würde uns erlauben, um einen Faktor 2 bessere Auflösung zu erzielen. Aber auch da, wir haben natürlich nicht unbegrenzte Ressourcen und die Möglichkeiten, größere Spiegel in die Stratosphäre zu bringen, die würden die Mission auch gleich deutlich teurer machen. Also ein 1-Meter-Spiegel war der Kompromiss, wo wir die bestmögliche Auflösung erzielen konnten und doch noch den Kostenrahmen einhalten konnten.
Nun, gegenüber aber Weltraummissionen dürfte es doch noch ein ganzes Stück preiswerter gewesen sein.
Absolut, ja, wir sind ja mit den Gesamtkosten für die Sunrise 3 Millionen ja einen Faktor 50 bis 100 unter dem, was eine Weltraummission kosten würde. Und natürlich, Weltraummission in der gleichen Größe, ein 1-Meter-Teleskop in den Weltraum zu bringen, das wäre ein großes Weltraumprojekt, das sicherlich im 400, 500 Millionen Euro Bereich liegen würde. Mit Sunrise liegen wir ja eben diesen Faktor 100 etwa darunter.
Nun, ich kann mich noch erinnern, in den Ende der 50er Jahre und 60er Jahre, ich erinnere an den Beginn des astrophysikalischen Jahres, was ja die ersten Satelliten praktisch mit eingebettet waren, da gab es viel in der Presse über den 11-jährigen Sonnenzyklus zu reden. Und wie sieht das heute aus? Wo befinden wir uns heute?
Dieser Zyklus ist natürlich eines der spannendsten Phänomene, die wir auf der Sonne beobachten können. Woher kommt dieser Zyklus? Was sind die Prozesse im Innern der Sonne, die wirklich diesen 11-jährigen Zyklus dann verursachen? Und warum sind es genau 11 Jahre? Da gibt es immer noch verschiedenste Theorien. Momentan befinden wir uns im abklingenden Maximum. Wir hatten ein sehr, sehr starkes Maximum und Sunrise hat auch davon profitiert. Wir konnten aufgrund dieses starken Maximums, gab es eine Vielzahl von interessanten Phänomenen auf der Sonne zu beobachten. Zum Beispiel eben Sonnenflecken waren in ausreichender Anzahl vorhanden. Wir haben auch Massenausbrüche beobachten können, Eruptionen auf der Sonne. All dies passiert natürlich in Zeiten von hoher Sonnenaktivität häufiger als in Zeiten von weniger Aktivität. Und ja, wir bewegen uns so langsam auf das solare Minimum zu, aber dass wir immer noch in der aktiven Phase waren, hat man diesen Winter sehr schön bemerkt, dass man, weil man sogar bei uns in unseren Breiten hier in Deutschland Polarlichter beobachten konnte, und das ist ein Zeichen dafür, dass die Sonne extrem aktiv war.
Die ja letzten Endes auch, wir verdanken ja der Sonne unsere Existenz, aber sie hat ja auch direkten Einfluss auf unser hochzivilisiertes Leben. Ich denke da an die Kommunikationssysteme, aber eben nicht nur.
Korrekt, das ist auch mit einer der Forschungsschwerpunkte von Sunrise 3. Wir wollen verstehen, wie diese Flares, nennen wir das, diese Eruptionen auf der Sonne entstehen, was die grundlegenden Prozesse dahinter sind. Weil das sind die Prozesse, die letztlich zu diesen Massenauswürfen führen und wo dann eben durch diese geomagnetischen Stürme, die dann dadurch hervorgerufen werden, es zu Ausfällen in Satellitenkommunikation führen kann oder sogar zu großflächigen Stromausfällen führen kann. Und wir hoffen, dass wir durch ein verbessertes Verständnis von diesen Prozessen, die zu diesen Flares, zu diesen Eruptionen führen, auch die Vorhersage von solchen Prozessen verbessern können. Weil mit einer besseren Vorhersage kann man Maßnahmen treffen. Man kann zum Beispiel empfindliche Infrastruktur wie Satelliten in einen Energiesparmodus schalten, wo dann die Elektronik nicht zu anfällig ist, wirklich kaputt zu gehen. Man kann Flugrouten für Flugzeuge abändern, sodass sie nicht durch die Polregion fliegen, wenn starke Sonnenstürme vorhergesagt werden. Und ja, es gibt durchaus Maßnahmen, die man ergreifen kann, wenn man gute Vorhersagen hat. Und wir hoffen eben durch das Verständnis, dass wir eben auch durch Sunrise 3 verbessern wollen, auch diese Vorhersagen verbessern zu können.
Nun stellt sich die Frage, Sie hatten das ja in dem Artikel auf Ihrer Internetseite angekündigt, dass es erst ein erster Blick bei der Sichtung der Daten Überlegungen gibt. Was würden Sie jetzt besonders hervorheben wollen, was man nun als erstes gefunden hat?
Also was ein Highlight sicherlich dieser ersten Datenanalyse ist, da würde ich hervorheben, dass wir eben einen recht großen Flair beobachten konnten, also so einen Massenausbruch. Und wir konnten erstmals diesen Flair mit Beobachtungen im ultravioletten Licht, im sichtbaren Licht und im infraroten Licht gleichzeitig beobachten. Und das erlaubt uns nicht nur die höchste räumliche Auflösung, also 50 Kilometer große Strukturen, die in diesem Flair stattfinden, untersuchen zu können, sondern es erlaubt uns auch, die Prozesse höhenabhängig in der Sonnenatmosphäre zu beleuchten. Durch die unterschiedlichen Spektralbereiche können wir nämlich die Prozesse in unterschiedlichen Höhenschichten der Sonnenatmosphäre messen. Von der tiefsten beobachtbaren Schicht der Photosphäre bis hin zur Chromosphäre. Und diese Höhenabhängigkeit ist entscheidend, um die Prozesse, die hinter einem solchen Flair, hinter einer solchen Eruption stehen, auch detailliert untersuchen zu können. Das ist sicherlich eines der Highlights und wir haben gerade angefangen, solche höhenabhängigen Untersuchungen durchzuführen. Ein weiteres ist sicher die Messung von Oszillationen, von Schwingungen. Auf der Sonnenoberfläche sind verschiedenste Schwingungen immer vorhanden, wie eine Kirchenglocke schwingt die Sonnenkugel. Und diese Oszillationen, die dort an der Oberfläche passieren, breiten sich aus und erreichen die höheren Schichten der Sonnenatmosphäre. Und ganz spannend ist es, wie viel Energie diese Wellen, diese Oszillationen in die oberen Schichten übertragen können. Wir haben nämlich noch immer das ungeklärte Phänomen, wie kann es sein, dass die Sonnenoberfläche etwa 5500 Grad heiß ist und in der Corona Temperaturen von über 1 Million Kelvin herrschen können. Und dieses Phänomen wollen wir auch mit Sunrise versuchen zu erklären. Und ich glaube, dass wir da einen Schritt weitergekommen sind, indem wir diese Höhenschichtung absolut genau vermessen können.
Wer war denn alles beteiligt bei diesem Projekt?
Das ist ein internationales Projekt unter der Führung von uns hier am Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung in Göttingen. In Deutschland gibt es noch einen Partner in Freiburg am Leibniz-Institut für Sonnenphysik. Mittlerweile ist es nur noch das Institut für Sonnenphysik. Und das ist die Beteiligung aus Deutschland. Wir haben einen spanischen Partner, der das sichtbare Instrument gebaut hat. Wir haben einen Partner aus Japan, der uns das Infrarotinstrument geliefert hat und die Gondel, in die das Teleskop und die ganzen Instrumente eingebaut wurden. Die kommt von Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory aus Maryland, USA. Und das Ganze wurde gestartet in Zusammenarbeit mit der NASA. Die haben eine Ballonsparte bei der NASA und in Zusammenarbeit mit dem S-Range Space Center in Schweden konnte dann die Mission gestartet werden und von Kiruna nach Kanada uns führen.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei Andreas Lack vom Sunrise 3 Projektmanager beim Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung Göttingen. Und wer sich mal die wunderbaren Bilder anschauen möchte, da geht einfach mal auf die Internetseite vom Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung Göttingen. Ich bin ganz fasziniert von diesen Fotos. Leider sind wir ein Radio und können diese wunderschönen Bilder nicht zeigen. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder, wenn weitere Datensätze vorliegen und ausgewertet sind. Zum Schluss noch eine ergänzende Frage. Hat man denn vor, eventuell Sunrise 4 auf den Weg zu bringen?
Ja, das wäre wunderbar. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir ein Sunrise 4 machen könnten. Momentan sind wir noch sehr stark mit der Analyse der Daten von Sunrise 3 beschäftigt und wir hoffen natürlich, dass wir genug Fragen, Antworten auf die bestehenden Fragen finden können, aber wir wären natürlich auch genauso daran interessiert, neue Fragen aufzuwerfen, die wir mit einem möglichen Sunrise 4 beantworten könnten.
Alles Gute und herzlichen Dank für Ihre Arbeit, Dr. Andreas Lack vom Sunrise-Projekt.
Ja, vielen Dank.
Nach mehr als 10 Jahren Forschung und Versteckspiel, könnte man fast sagen, wurde ein neuer Planet im Beta-Pictoris-System entdeckt. Hierzu begrüße ich Dr. Markus Nielbock vom Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg. Schönen guten Tag, Dr. Nielbock.
Guten Tag, Herr Höhner.
Wissenschaftler unter anderem auch von Ihrem Institut, dem Max-Planck-Institut für Astronomie, waren an einer Entdeckung beteiligt, nämlich im Beta-Pictoris-System. Ein dritter Planet wurde gefunden. Was können Sie unseren Hörerinnen und Hörern dazu berichten?
Ja, das ist richtig. Da ist ein dritter Planet gefunden worden. Man erinnert sich vielleicht, dass schon vor vielen Jahren, das ist schon, glaube ich, so etwa 2 Jahrzehnte her, wurde dort so der erste Planet gefunden in so einem Scheibe aus Trümmermaterial um einen zentralen Stern, den Beta Pictoris. Und das war der erste, den man mit direkter Abbildung halt gefunden hat. Ja, das heißt, man macht ein Foto von diesem Bereich, man kriegt einen Lichtpunkt und das ist so eine direkte Entdeckung im Gegensatz zu den indirekten, die Transitmethode. Ja, man wollte eigentlich sozusagen diesen Planeten noch mal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen und dann hat man dann in den Aufnahmen gesehen, weil das Instrument, was die jetzt benutzt haben, deutlich empfindlicher war, da ist ja noch was. Und da entdeckte man dann plötzlich, ja tatsächlich, da ist offensichtlich ein weiterer Planet und der ist vergleichsweise leicht. Ja, die anderen, die haben so 10 Jupitermassen und der hat jetzt etwas mehr als 2. Und das war schon eine ganz interessante Entdeckung, ja.
Da könnte man ja fast Parallelen zu unserem Sonnensystem ziehen, wenn man von draußen drauf schaut, dass eben erstmal logischerweise die großen Planeten entdeckt werden und man könnte schlussfolgern, vielleicht gibt es da auch noch kleinere. Nun ist aber das Zentralgestirn nicht unserer Sonne ähnlich, das muss man auch hinzufügen.
Ja klar, da gibt es verschiedene Unterschiede zu unserem Sonnensystem. Der größte Unterschied, dass insgesamt dieses Planetensystem und auch der Stern sehr viel jünger sind als die Sonne. Also das Ganze ist so etwa, schätzt man, so 23 Millionen Jahre alt. Unser Sonnensystem ist ja irgendwie sowas wie 4,5 Milliarden Jahre alt. Und der Stern im Zentrum, das ist halt schon etwas heißerer und größerer, massereicherer Stern als die Sonne. Aber das spielt jetzt nicht so eine große Rolle. Es ist halt ein schönes Planetensystem mit einem einigermaßen normalen Stern, ja.
Dann gibt es ja einen Planeten, von dem man weiß, dass er da ist, aber den man nicht sehen konnte auf der Abbildung.
Ja, genau. Man hat im Laufe der Zeit natürlich noch einen weiteren Planeten in dem Planetensystem gefunden. Der hat eine ähnliche Charakteristik wie der, der zuerst gefunden wurde. Dessen Bahn ist aber sehr eng. Das heißt, er ist relativ nah am Zentralstern. Und da man durch eine gewisse Technik diesen Zentralbereich herausgefiltert hat, ist der auf diesem Bild halt nicht zu sehen. Das heißt, das Bild, was man sieht halt den ganz hellen, dicken Stern Beta Pictoris B, Planeten Pictoris B und dann weiter außen, das ist der, der am weitesten jetzt vom Stern entfernt ist, bei etwa 26 astronomischen Einheiten, das ist jetzt Beta Pictoris D.
Sie erwähnen vorhin eine Trümmerwolke. Wie hat man sich das vorzustellen? Ist das so etwas wie Asteroidengürtel in unserem Sonnensystem?
Ja, man könnte sagen, es ist sozusagen sowas Ähnliches, aber über einen größeren Bereich verteilt. Also das sind so die Überreste der Planetenentstehung. Ja, das System ist ja relativ jung. Und ein Stadium dabei ist, wenn jetzt aus dieser Gaswolke dann irgendwann die Planeten entstehen, dass sich dann erstmal kleinere Brocken bilden, zusammenfinden. Im Prinzip ist das eine Scheibe voll mit Gesteinsbrocken oder halt Vorläufern von möglichen Planeten. Und wenn die dann einfach in der Produktion der Planeten, die dann endgültig dann entstehen, gar nicht verwendet werden, dann entweder wird davon ein Großteil aus diesem System irgendwann rausgeschleudert oder es bilden sich halt dann solche Zonen, die bei uns im Sonnensystem, wie der Asteroidengürtel oder weiter draußen da dieser Kuipergürtel mit diesen kleinen Objekten.
Nun wird in der Pressemitteilung unter anderem auch informiert, dass es eine Zufallsentdeckung war.
Ja, genau. Also hatte ich schon versucht anzudeuten. Also eigentlich wollte man halt diesen Beta Pictoris B genauer untersuchen. Also es ist momentan jetzt so, sind wir in einem Stadium, wo wir versuchen können, vielleicht leichte Variationen bei Planeten zu untersuchen und daraus vielleicht auf Unterschiede in den Atmosphären der Planeten irgendwie hinzudeuten und die zu analysieren. Aber man hat dann eben in diesen Daten dann plötzlich ja diesen zweiten Lichtpunkt gesehen. Und das war dann halt der Planet. Und da hat man sich natürlich erstmal darauf konzentriert. Und das Interessante ist halt, das ist irgendwie ganz merkwürdig, das scheint irgendwie dann immer so ein, ja, ein Moment in der Zeit der Entwicklung in der Wissenschaft zu sein. Relativ zum gleichen Zeit hat man eben schon auch aus dem All mit dem James-Webb-Teleskop auch diesen Planeten gefunden, halt mit etwas anderen Methoden. Also es gab so also eine zweite Publikation und man hat da sozusagen gleichzeitig zwei Paper, wo die dann auf diesen neuen Planeten hinweisen. Also die aktuellen Beobachtungen, von denen wir jetzt reden, die wurden vom Boden aus gemacht mit dem Very Large Telescope der ESO in Chile.
Und die anderen waren eben mit dem James-Webb-Teleskop.
Ja.
Wobei beim James-Webb-Teleskop auch eine Information vorliegt, dass man erste Rückschlüsse auch auf eine Atmosphäre gefunden hat, wenn ich das richtig verstehe.
Ja, genau. So ein bisschen was konnte man das auch aus den VLT-Daten machen. Ja, das war auch möglich. Aber da die richtige Bestätigung kam dann eben mit dem Weltraumteleskop James Webb, weil man da auch ein richtiges Spektrum aufstellen konnte. Also aus dem Spektrum konnte man eben schließen, da muss es eine Atmosphäre geben. Es ist halt auch ein Gasplanet, ähnlich wie Jupiter. Deswegen hat er natürlich Gas und das besteht hauptsächlich aus Methan und Kohlendioxid, aber auch Wasserdampf.
Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie geht's weiter? Man hat ja jetzt nicht vor, einfach die Beobachtung zurückzufahren oder einzustellen, sondern man wird hier weitere Analysen durchführen.
Ja, genau. Und man muss hier auch mal, glaube ich, herausstellen, dass man gerade auch versucht, so ein bisschen auch die Grenzen des Machbaren auszutesten, weil man natürlich auch den nächsten Schritt machen will. Und das hat man jetzt gerade mit den Beobachtungen eigentlich zufällig gemacht, aber tatsächlich ist man gerade dabei, hier in Richtung dessen zu gehen, dass man immer schwächere Planeten in diesem Planetensystem versucht zu finden, also lichtschwächere Planeten. Und das geht natürlich einher mit der besseren Empfindlichkeit, mit besseren Instrumenten, aber auch mit besseren Beobachtungstechniken. Und das ist jetzt eigentlich erst der Beginn, ja, weil man möchte natürlich jetzt weitergehen mit weiteren Beobachtungsinstrumenten. Also da redet man beispielsweise vom ELT, dem Extremely Large Telescope zum Beispiel mit den neuen Instrumenten. Und da wird man dann auch genau in diese Richtung von, ich sag mal, Gasplaneten kommen, die dem Jupiter relativ ähnlich sind, was die Masse und die Größe betrifft, aber natürlich auch wir, nicht dem Alter. Und das ist dann der Schritt, wo man dann diese Beobachtungstechniken konsolidiert oder halt routinemäßig durchführt und dann mit noch besseren Instrumenten dann in der Zukunft weiterkommt, um dann schließlich mit diesen Aufnahmen, die man jetzt macht, auch dann wirklich erdähnliche Planeten nachzuweisen. Also man wird wohl Schritt für Schritt immer mehr dann wieder diese bekannten Planetensysteme wieder aufsuchen und dann wahrscheinlich wieder nach weiteren Planeten suchen, die man bisher eben nicht aus diesem Rauschen, was man bisher so hatte, rauskitzeln konnte.
Nun, es werden auch neue Teleskope zum Einsatz kommen. Sie erwähnten das eine, was irdisch gebunden ist, aber auch im Weltraum, wenn ich an Plato denke oder eben an das neue Teleskop, das Ende August gestartet werden soll, das Nancy Grace Roman Weltraumteleskop der NASA. Die werden ja sicherlich auch in diesem Verbund zu neuen Erkenntnissen führen.
Ja, genau. Man versucht das natürlich über mehrere Möglichkeiten, wie man halt an diese Planeten rankommt. Und ja, genau, Plato ist so ein Gerät, was eben auch bestehende Planetensysteme nochmal mit höherer Empfindlichkeit nochmal absucht. Aber wie gesagt, auch das Roman Space Telescope, was jetzt Ende August wahrscheinlich ins All gestartet wird, da ist wirklich ein interessantes Gerät, eine Kamera an Bord. Da hat auch unser MPA einige ganz wesentliche optische Elemente geliefert. Und das ist erstmal nur eine technische Studie, dieses Instrument. Aber das wird schon auch in der Lage sein, genau wie was wir jetzt hier in diesen Beobachtungen haben, Planeten, auch erstmal Gasplaneten, direkt als Lichtpunkt abzubilden. Jetzt bisher ja unerreichter Güte. Und das wird sozusagen die Vorstudie sein zu den nächsten großen Projekten, wo es dann eben daran geht, Richtung erdähnliche Planeten.
Wer war denn alles beteiligt bei dieser Beobachtung?
Oh, das ist halt schwer, alles aufzuzählen. Also wir haben da wirklich eine ganz große internationale Gruppe von über 90 Instituten. Da sind halt sehr viele beteiligt. Die Hauptautoren, sag ich mal, von der Studie, die sind von der Universität in Edinburgh in Schottland. Und von uns, vom Max-Planck-Institut für Astronomie. Da haben wir dann auch schon gestandene Forscherinnen und Forscher aus diesem Gebiet dabei. Das wäre einmal die Elizabeth Matthews und der Ian Hammond. Das sind dann beide auch Briten.
Ich hoffe, wir hören uns bald wieder, wenn es neue Erkenntnisse gibt und die Zeit ist dynamisch. Fast jeden Tag kommen neue Meldungen, was Entdeckungen im All angeht, vor allen Dingen eben auch Exoplaneten. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Dr. Markus Nielbock vom Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg.
Ich danke auch. Schönen Tag noch.
Wer sich das Ganze mal anschauen möchte, der schaut einfach mal beim Max-Planck-Institut für Astronomie vorbei auf der Internetseite und dann kann man auch dieses Foto sich ansehen.
Bist doch ne kluge Frau, bist doch ein erfahrener Planet, wir machen dich zur Sau. Adam hat nach dem Apfel geblickt, du hast ihn freundlich rausgerückt. Wir haben uns auf dir breit gemacht, am Anfang hast du noch gelacht. Wir haben von unseren hohen Rassen die Wildbahn zum Highway freigeschossen. Flora ist schon fast korrupt, Fauna stirbt in irgendeinem Zoo. Halte durch, wenn's irgendwie geht, bist doch ne kluge Frau, bist doch ein erfahrener Planet, wir machen dich zur Sau. Wir haben den Amazonas Wald zersägt, zur Strafe hast du Afrika das Wasser gedreht. Ach Mama, das ist doch die falsche Adresse, das Abendland braucht auf die Fresse. Du musst uns so lange schlagen, bis wir lernen, bitte zu sagen. Bis wir stolz und glücklich sind, mit einem Apfel und einem Ei und einem warmen Wind. Halte durch, wenn's irgendwie geht, bist doch ne kluge Frau, bist doch ein erfahrener Planet, wir machen dich zur Sau. Was kann ich für dich tun, ich weiß es nicht, bin zwar ein grünes, doch ein kleines Licht. Und bin auch ein feindlicher Soldat, der schon von deiner Haut gefressen hat. Ich steh gegen dich an der Front, überlaufen hab ich noch nicht gekonnt. Doch ich bin dein treuer Sohn, irgendwann, da komm ich schon. Wenn's irgendwie geht, bist doch ne kluge Frau, bist doch ein erfahrener Planet, wir machen's dich zur Sau. Halte durch, wenn's irgendwie geht, bist doch ne kluge Frau, bist doch ein erfahrener Planet, wir machen's dich zur Sau. Halte durch, wenn's irgendwie geht, bist doch ne kluge Frau, bist doch ein erfahrener Planet, wir machen's mit uns auf.
Предварительно.
Second umbilical tower separates. Engine 10 pumps at flight speed.
Booster ignition, now at full throttle and liftoff. Minin, Dubrov, and Kikina now on their way to the International Space Station as part of a two-orbit journey.
In über 400 Kilometern Höhe umkreist die Erde die internationale Raumstation, an der zurzeit wieder 7 Menschen an Bord sind. Und am 14. Juli 2026 startet das Raumschiff Soyuz MS-29 zur Internationalen Raumstation, um einen Crewwechsel durchzuführen. Wie wir im Hintergrund hören können. Hierzu begrüße ich jetzt Herrn Fellenberg von den Essener Raumfahrtinformationen. Schönen guten Tag, Herr Fellenberg.
Schönen guten Tag.
Soyuz ist angedockt und es hat ein Besatzungswechsel stattgefunden. Aber wir kommen erst mal zu der Crew, die im Moment auf der Raumstation arbeitet nach dem Besatzungswechsel. Wer sind die 7 Menschen?
Das sind erstmal die 4 der Crew-12-Mission, das heißt also des Dragon-Raumschiffes. Die sind seit dem 13. Februar dort an Bord. Das ist Jessica Meyer, Christopher Hathaway aus den USA, dann Sophie Adenau für die ESA aus Frankreich und Andrei Fedyaev, der seinen 2. Raumflug macht und der auch zur russischen Besatzung der Raumstation gehört. Und jetzt nach dem Besatzungswechsel sind auf russischer Seite mit dem neuen Soyuz-Raumschiff Pyotr Dubrov, sein 2. Flug, Anna Kikina, die ihren 2. Flug macht, etwas ganz Besonderes auf russischer Seite. Dort kommen ja Frauen sehr selten zum Einsatz und die Frau Kikina macht hier ihren 2. Langzeitflug auf der ISS. Hinzu kommt der Amerikaner Anil Menon, der seinen 1. Flug macht und wie gesagt für die NASA, also für die amerikanische Seite dort an Bord ist. Das neue Raumschiff hat 3 Stunden und 8 Minuten nach dem Start, also ein sehr kurzer Überflug am Modul Prichal, festgemacht. Und dann hatten wir 2 Wochen lang quasi 10 Leute auf der Raumstation. Hier ist es natürlich immer wichtig, die Forschungsarbeiten zu übergeben. Und das ist natürlich dann ein ganz schönes Gewusel auf der Station. Und die normalen Arbeiten müssen ja auch weitergehen. Dann kommt die Verabschiedung der alten Besatzung und die ist dann mit dem Raumschiff MS-28 am 26. Juli in Kasachstan gelandet. Nach einer Flugzeit von nahezu genau 241 Tagen und einer Stunde. Damit ist diese Besatzung aus Sergei Kuzwerzow, Sergei Mikhaev und dem Amerikaner Christopher Williams wieder sicher zur Erde zurückgekehrt. Und auf der Raumstation ja, geht es wieder normal, wie ich schon sagte, mit einer 7-köpfigen Besatzung weiter.
Außerdem Besatzungswechsel, Herr Fellenberg, was gab es denn noch für Ereignisse?
Natürlich neben dem Routinearbeiten, die Vorbereitung des Besatzungswechsels und die 2-wöchige gemeinsame Crew von 10 Leuten. Am 1. Juli gab es wieder eine Bahnanhebung und zwar mit den Triebwerken des Raumschiffes Progress MS-34. Die brannten 567,8 Sekunden, eine Geschwindigkeitszunahme von 1,1 Meter pro Sekunde und das Anheben der Bahn um 1,9 Kilometer. Einen Tag darauf, am 2. Juli, wurden 6 kleine Satelliten aus dem japanischen Modul Kibo ausgesetzt. Allegon, Atlas, Hooksat, Leopardsat, Coconut und Elektra sind die Namen dieser kleinen Satelliten, die für einige Monate unsere Erde umkreisen werden.
Und was kommt im Monat August auf uns zu?
Im Moment gibt es die Vorbereitung für umfangreiche Außenarbeiten auf amerikanischer Seite. Am 6. August soll das erste IWE erfolgen, Jessica Meyer und Anil Menon, also der neue Amerikaner auf der Station, werden die Vorbereitung vorantreiben für das Setzen eines neuen Solarzellensegels, wenn man so will. Es ist ja eine flexible, aufrollbare Geschichte, iROSA nennt sich das. Und das ist das letzte derartige Instrument. Die Vorbereitungen laufen dann für die spätere Montage. Am 13. August soll eine wichtige Antenne ersetzt werden für die Verbindungen zur Erde. Und am 28. August, das wäre dann das amerikanische ISS IWE Nummer 98, sollen Energiekabel verlegt werden für zukünftige Arbeiten, unter anderem auch für den späteren Absturz der Raumstation. Und es soll eine sogenannte Planar-Reflektor-Antenne angebracht werden. Das ist wichtig für zukünftige bemannte und unbemannte Versorger. Noch nicht ganz klar ist, aber es wird wohl doch noch Ende August soweit sein, dass der 2. japanische HTVX-Transporter gestartet wird und an Harmony PMA-3 IDA-Z, das heißt also nach oben gerichtet, an die Station ankoppelt und damit dann eine ganze Reihe wichtiger Experimente auf japanischer Seite, aber natürlich auch Versorgungsgüter zur ISS kommen werden. Wir werden dann in der kommenden Ausgabe sicherlich darüber berichten.
Soweit erstmal zur internationalen Raumstation. Und unsere Erde umkreist ja auch eine zweite Raumstation, nämlich die chinesische, wo sich zurzeit 3 Besatzungsmitglieder an Bord aufhalten. Und Herr Fellenberg, wer sind die 3?
Das sind als Kommandant Zhu Yangzhu, der seinen zweiten Raumflug macht, und dann Zhang Jiang und Li Jiajing. Und die sind seit dem 24. Mai auf der Station und sollen, zumindest 2 von ihnen, bis zum 7. November diesen Jahres dort oben bleiben. Einer der Besatzungsmitglieder soll dann oben bleiben, da beim nächsten Start eines Gensu-Raumschiffes ein pakistanischer Astronaut an Bord sein wird, der nur einen kurzen Aufenthalt macht. Und so werden wir dann den ersten Einjahresflug auf chinesischer Seite haben. Neben dem Entladen und Installieren und Einsortieren von Versorgungsgütern und Instrumenten des Transporters Tianzhu 10 und natürlich vielen Routinearbeiten gab es eine Fülle von wissenschaftlichen Arbeiten. Interessant ist, dass Anfang Juli eine spezielle Sensoreinheit zur Beobachtung der Treibhausgasemissionen und Treibhausgaskonzentrationen in der Erdatmosphäre dort angebracht wurde, so dass sie diese Beobachtung machen können, die natürlich für den Klimawandel, für die Beobachtung der Veränderung des Klimas auf der Erde sehr wichtig sind. Interessant vielleicht auch noch, am 23. Juli wurde mit Tianlian 206 ein weiterer Datenrelais-Satellit gestartet, der nicht hauptsächlich, aber eine ganz wichtige Rolle bei der Verbindung zu CSS, also zu Tiangong, spielt. Denn die Zeiten, wo man mit Schiffen auf den Ozean dafür gesorgt hat, dass die Verbindung zur Station steht, sind vorbei. Man macht das mit Satelliten und die müssen natürlich immer mal wieder ausgetauscht werden. Und hier, wie gesagt, am 23. Juli der Start eines weiteren solchen Datenrelais-Satelliten.
Weil wir einmal bei der bemannten Raumfahrt sind, zum Schluss möchte ich noch eine Mitteilung loswerden. Der zweite bulgarische Kosmonaut Alexander Alexandrov ist am 10. Juli 2026 verstorben. Alexandrovs Flug fand mit dem Raumschiff Soyuz TM-5 zusammen mit den Kommandanten Anatoli Solovyov und dem Bordingenieur Viktor Savinich zur sowjetischen Raumstation Mir in der Zeit zwischen den 7. und 17. Juli 1988 statt. Alexandrov war in der Ersatzbesatzung für den ersten bulgarischen Raumflug mit Soyuz 33. Da das Soyuz-Raumschiff durch technische Probleme nicht wie vorgesehen an der Raumstation Salut 6 ankoppeln konnte, wurde die Mission abgebrochen und der erste bulgarische Raumfahrer Georgi Ivanov kehrte nach 47 Stunden im All zurück. Da im Rahmen des Interkosmos-Programms für die teilnehmenden Nationen eine Aufenthaltsdauer der Kosmonauten von einer Woche vorgesehen war, wurde der Flug später mit Soyuz TM-5 nachgeholt. Alexander Alexandrov war verheiratet und hatte 2 Söhne. Wir haben zum Schluss noch ein Thema, nämlich es gab einen Testflug. Die Fangemeinde hat sich da mächtig reingekniet und ist begeistert davon. Nämlich Starship 13 hat am 25. Juli seinen Start an den Tag gelegt. Herr Fellenberg, was können wir darüber noch kurz erzählen?
Der Start dieser Starship-Mission hatte sich ja weit verzögert, weil es Schwierigkeiten bei der vorangegangenen Mission gab. Da schaltete sich dann immer die FAA ein, die Flugsicherheitsbehörde, die dafür auch zuständig ist. Und nachdem alles geklärt war, war der Start dann angesetzt für den 16. Juli. Wie Sie schon sagten, Mission 13 der Starship-Mission mit dem Booster B20 und dem Chip 40. Hier kam es aber dazu, dass 4 Triebwerke nicht gezündet haben und die Rakete auf der Startrampe in Texas stehen blieb. Es wurden Triebwerke ausgetauscht, dann gab es ein Problem mit dem Wetter und schließlich dann der Start von Starship EFT 13. Das ist wieder ein suborbitaler Flug gewesen. Es ging in eine Bahn von 8 mal 195 Kilometer mit 26,5 Grad Bahnneigung. Später durch das eigentliche Starship verändert auf 43 mal 217 Kilometer. Aber wie gesagt, eine suborbitale Bahn. In der wurden dann 20 Starlink V3, die neueste und große Version von Starlink-Satelliten, ausgesetzt. Das sind im Prinzip Modelle in dem Falle. Es ging darum, das Aussetzen zu testen, denn auch diese Satelliten sind gleich wieder verglüht, weil sie ja in einer suborbitalen Bahn waren. Soweit ging diesmal alles glatt. Also was das Starship angeht, war es ein voller Erfolg. Es konnten die Triebwerke im Weltraum gezündet werden, ohne dass es Ausfälle gegeben hat. Die Landung, Anführungsstriche, auf dem Wasser, so wie geplant, war sehr sanft, dass sie wirklich wie einen Moment auf der Wasseroberfläche stand, bevor sie ganz leicht umfiel. Es war ja auch keine Bergung vorgesehen. Das war das erste Mal, dass das so perfekt geklappt hat. Was nicht geklappt hat, war die, Anführungsstriche, weiche Wasserung des Boosters. Hier haben einige Triebwerke für die Landung nicht gezündet und sie ist also hart auf dem Wasser im Golf von Mexiko aufgeschlagen. Die FAA hat jetzt gesagt, das ist eine interne Sache von SpaceX, dieses zu klären, und sie werden keine Behinderungen für den nächsten Flug machen. Das ist dann die Mission 14, höchstwahrscheinlich Ende August oder vielleicht Anfang September. Und das wird der erste Orbitalflug dieser Kombination sein. Das heißt, das Starship wird damit in die Riege der Raumfahrt-Orbitalraketen aufgenommen werden, wenn alles klappt. Und dann werden wir sehen, wie es damit weitergeht.
Soweit der Herr Fellenberg, den wir gleich wiederhören im astronautischen Tagebuch.
Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11.
Zu hören ist immer noch das Raumfahrtjournal. Wir kommen zu unserer letzten Rubrik, das astronautische Tagebuch. Darin stellen wir alle Raumfahrtmissionen vor, die im Zeitraum Juni 2026 stattgefunden haben. Und diesmal waren es wieder mal ein paar Missionen mehr gegenüber dem Vormonat Mai. Hier habe ich wieder den Herrn Fellenberg von den Essener Raumfahrtinformationen. Herr Fellenberg, wie sah das im Einzelnen aus?
Ja, wir hatten im Juni wieder 30 Starts, allein 14 davon mit der Falcon 9, deren Erststufen alle wieder sicher zur Erde zurückgekehrt sind, und 11 Starts erfolgten in China. Insgesamt gelangten dabei 381 Satelliten ins All. Beginnen wir am 1. Juni in China, in Wenchang, an Bord einer Changzheng 12B-Trägerrakete, waren zwei Testsatelliten der Qianfan-Internetsatellitenserie Polar 8A und B. Es war der Erststart dieser neu entwickelten Trägerrakete. Am 3. Juni der erste Falcon-Start in Vandenberg, eine Starlink-Mission G1747 mit 24 Satelliten an Bord. Am 4. Juni ein weiterer Starlink-Start an Bord einer Falcon in Cape Canaveral, die Mission G1043 mit 29 Satelliten. Am 4. Juni ein Start in China, in Taiwan, an Bord einer Changzheng 6A-Trägerrakete, 18 Einsatzsatelliten des Space Sail-Netzes, das sind die Qianfan-Satelliten hier der Gruppe 11A bis R. am 5. Juni der nächste Start dieser Serie, Qianfan Yonggui 12A bis R, 18 Einsatzsatelliten an Bord einer Changzheng 8 Trägerrakete in Wenchang. Am 7. Juni wieder ein Starlink-Start, G1743, an Bord einer Falcon-Rakete in Vandenberg mit 21 Starlink-Satelliten und 2 Starshield-Satelliten. Das sind Aufklärungssatelliten der Aufklärungsbehörde NRO in den USA. Sie tragen auch die Bezeichnung USA 608 und 609. Am 8. Juni wieder ein Starlink-Start an Bord einer Falcon-Rakete in Cape Canaveral, die Mission G1035 mit 29 Satelliten an Bord. Ein weiterer Qianfan-Start, DTC-01, am 9. Juni in China, Yuquan, an Bord einer Songkhoe-2E-Trägerrakete der Block 2-Serie. Es handelt sich hierbei um den Test von Satelliten, die direkt mit dem Mobiltelefon zu empfangen sind, und ein zweiter Satellit mit der Bezeichnung Songgekuidun 02 war ebenfalls an Bord, der Mobilfunktest machen soll. Am 11. Juni in Wenchang eine Changzheng 5 Trägerrakete, die ja zurzeit stärkste Trägerrakete Chinas, mit dem Satelliten TJS-25, das ist vermutlich ein militärischer Satellit im Geo-Orbit. Am 11. Juni ein mysteriöser Start, und zwar an Bord einer Elektron-Haste-Trägerrakete in Wallops Island in den USA. An Bord dieser Trägerrakete befand sich ein Hyperstall-Flugkörper. Normalerweise sind diese Flüge nicht ganz selten. Es ist, glaube ich, der 7. oder 8. Flug dieses Programms gewesen. Dabei gelang dieser Flugkörper in eine suborbitale Bahn. In diesem Falle hat er eine Umlaufbahn um die Erde erreicht. Die Mission hieß Curve Bell und wie gesagt von Wallops Island aus geflogen. Es wurde ein Orbit erreicht und der Eintritt in die Erdatmosphäre soll nach einem Tag erfolgt sein. Am 11. Juni ein weiterer Start einer Falcon-Trägerrakete in Vandenberg, eine Starlink-Mission G1744 mit 24 Satelliten an Bord. Der Test einer neuartigen Trägerrakete in Japan, in Tanegashima, eine H3, die ist ja schon ein paar Mal geflogen, aber diesmal in der Version 30S, das heißt, die Trägerrakete hat 3 Haupttriebwerke und keine Booster in dieser Variante, und es war ein Dummy-Satellit an Bord, VEP-5, der nicht getrennt wurde, aber von diesen Satelliten wurden kleine Satelliten ausgesetzt, Bro 23 aus Frankreich, Horn L und R, Petrel und Stars X sowie Vertres, alle aus Japan. Am 12. Juni ein weiterer Falcon-Start in Cape Canaveral, die Starlink-Mission G1054 mit 29 Satelliten an Bord. Am 15. Juni eine Li-Jian-1-Trägerrakete in Yuquan in China, an Bord 8 Yilin-1-Gaofen-Satelliten. Das sind Erdbeobachtungssatelliten, die für verschiedene Kunden gestartet wurden. Am 15. Juni ein weiterer Starlink-Start, G1754 an Bord einer Falcon-Rakete in Vandenberg mit 24 Satelliten an Bord. Am 16. Juni in China in Xichang eine Changzheng 3B-Trägerrakete mit Shijian 31. Offiziell ist es ein Satellit zur Erforschung der Welt um Umgebungsbedingungen. Weitere Angaben wurden hierzu nicht gemacht. Am 17. Juni in Wenchang eine Changzheng 12 Trägerrakete in China, Hulian Wang Degui 22, das sind 9 Internetsatelliten des Guwang-Netzes. Am 17. Juni eine Guizhou 11 Trägerrakete in Yuquan in China, an Bord Weili Kongbian 05, eine Gruppe von 8 Navigationssatelliten. Am 17. Juni ein weiterer Falcon-Start in Cape Canaveral, Bluebird 8, 9 und 10. Das sind 3 große Kommunikationssatelliten der Space Mobile in den USA, Block 2 Satelliten, die etwa 1500 Kilogramm wiegen, die eine große Antennenfarm entfalten und nach dem quasi Fehlstart an Bord einer New Glenn-Trägerrakete kann die Firma hier wieder 3 neue Satelliten in Betrieb nehmen. Am 17. Juni eine Ariane 64 Block 2. Block 2 heißt, dass die Booster optimiert wurden und dadurch eine höhere Nutzlast gestartet werden kann. NKU an Bord Amazon Leo LE03, das ist die Missionsbezeichnung, mit 36 Kuiper-Satelliten von Amazon, also Internet-Satelliten sind das. Am 19. Juni eine Falcon 9 in Vandenberg in den USA mit der Mission NROL 179, also eine militärische Mission der Aufklärungsbehörde NRO, mit neuen Starshield-Satelliten an Bord, die dann auch die Bezeichnung bekommen haben, USA 610 bis 618. Am 19. Juni eine Electron KS in Oneonui, also in Neuseeland, an Bord Victus Haste Puma. Das ist ein militärischer Testsatellit aus den USA, der auch die Bezeichnung TAC-AS-4 trägt. Er soll Rendezvous-Manöver mit einem früher gestarteten Satelliten ausführen. Am 21. Juni ein weiterer Starlink-Start, G1728 an Bord einer Falcon 9 in Vandenberg mit 24 Satelliten an Bord. Am 23. Juni in Wenchang, also das neue, relativ neue Startzentrum in China, wird jetzt sehr häufig benutzt. An Bord einer Shenzhen 7A, der Satellit TJS-26, ein vermutlich militärisch genutzter Satellit, es wurden keinerlei weitere Angaben gemacht. Am 23. Juni die Mission Starfall Demo an Bord einer Falcon 9 Trägerrakete in Cape Canaveral. Es soll sich um den Test einer Rückkehreinheit handeln. Da große Geheimhaltung um die ganze Sache gemacht wurde und das Ding aus dem Wasser gefischt wurde und verpackt, ähnlich wie ein Raumgleiter aussah, ist also anzunehmen, dass es sich hier um eine militärische Sache handelt. Es wurde auch keine Kostbarkennung vergeben, da nur ein anderthalb Umlauf gemacht wurde. Also im zweiten Umlauf wurde die Rückkehr eingeleitet und es ist zu wenig gewesen, um dort eine Nummer zu vergeben. Am 25. Juni eine weitere Starlink-Mission an Bord einer Falcon-Rakete in Vandenberg, die Mission G1745 mit 24 Satelliten an Bord. Am 26. Juni eine weitere Elektron-Rakete in Oneonui, ein japanischer Satellit an Bord, Strix 8, das ist ein SAR-Radar-Erderkundungssatellit einer privaten Firma, Synspektiv, etwa 100 Kilogramm schwer. Am 28. Juni ein weiterer Falcon-Start in Vandenberg mit der Starlink-Mission G1740 mit 24 Satelliten an Bord. Und auch der letzte Start des Monats ist eine Falcon-Trägerrakete in Cape Canaveral an Bord. Der digitale Radiosatellit Sirius XM11, der immerhin 6400 Kilogramm auf die Waage bringt und sich mittels elektrischer Triebwerke erst in einer hohen Umlaufbahn bewegen muss. Mit ihm sind zum Beispiel digitale Radiosender auch in Autos zu empfangen. Das waren alle Starts des Juni 2026.
Ich bedanke mich bei Herrn Fellberg für diese Übersicht. Mit dem Astronautischen Tagebuch sind wir auch wieder am Ende unserer heutigen Raumfahrtjournal-Ausgabe angekommen. Es war die Juli-Ausgabe, aber immer rückblickend. So sind wir also jetzt im August erschienen für die Hörerinnen und Hörer. Ich hoffe, wir hören uns in einem Monat wieder, wenn es zu den Sternen geht oder sich auch um unsere Erde dreht, was es zu entdecken gibt. Bleibt schön neugierig. Tschüss, sagt Detlef Höhner. I see skies of blue and clouds of white.